Deutschlandfunk, Information und Musik.
Russland richtet mit seinem Angriffskrieg nicht nur unermessliches menschliches Leid in der Ukraine an, in seinem Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk. Der Krieg ist auch eine Katastrophe für die Umwelt. Das wird aktuell natürlich vor allem am AKW Saporischschja deutlich, wo ein Super-GAU inzwischen ja nicht mehr unwahrscheinlich ist. Sinnbild sind aber auch die fast täglich in die Luft gejagten Munitions- und Treibstoffdepots, tagelanger Qualm über Städten, Feinstaub, massive CO2-Emissionen. Wie dieser Krieg die Klimakatastrophe im Wortsinne befeuert und wie sich Krieg und Klimawandel bedingen, damit hat sich die Politologin Astrid Sahm von der Stiftung Wissenschaft und Politik beschäftigt. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob dieser Krieg ein Treiber des Klimawandels ist.
Sie sind Multiplikatoren oder sie verstärken Krisen und Kriegen und führen dazu, dass Kriege entstehen oder dass infolge von Kriegen umgekehrt eben auch Klimaprobleme sich verstärken. Das sehen wir in ganz vielen Kriegen. Beispielsweise das beste Beispiel ist der Golfkrieg Anfang der 90er Jahre, wo Ölfelder in Brand gesetzt werden und dies allein hat 2% des globalen CO2-Ausstoßes in diesem Jahr verursacht.
Wenn wir jetzt auf den Ukraine-Krieg blicken, da habe ich explodierende Treibstoffdepots in der Ukraine vor Augen, auch auf russischer Seite in Belgorod. Kann man irgendwie abschätzen, wie massiv diese Dinge dem Klima schaden?
Wir können im Augenblick keine konkreten Zahlen nennen, weil der Krieg einfach noch andauert und die Schäden ständig zunehmen. Und es ist auch viel, viel mehr als die explodierende Infrastruktur, bei der Schadstoffe wie Öl, andere Chemikalien freigesetzt werden. Es sind ein Drittel der Infrastruktur zerstört. Es ist ein großes Teil des Landes vermint. Es werden auch durch Stromausfälle, beispielsweise Industrie- oder Lebensmittelanlagen, die dadurch verrotten, oder Tiere, die in Zuchtanlagen dadurch verändern. Also die Folgen sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Wir können auf alle Fälle sagen, es hat einen signifikanten Einfluss, und zwar direkt in der Ukraine selbst durch die massiven Umweltschäden, die verursacht werden. Zum anderen aber auch indirekt, weil internationale Klimaabkommen, Absprachen auf Eis gelegt werden und nicht erfolgen.
Weil vermeintlich andere Dinge, also der Krieg selbst, wichtiger sind als Klimaabkommen.
Das ist eher darauf bezogen, dass jetzt traditionelle Energieträger wieder stärker genutzt werden, um die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. Wir werden das auch in der Ukraine sehen, weil jetzt durch die Angriffe auf die Energieinfrastruktur natürlich sehr stark auch mit Dieselgeneratoren geheizt wird und mit Holz geheizt wird. Also die Wälder in der Ukraine werden nach diesem Winter deutlich geschwunden sein. Aber bei den internationalen Abkommen ist es eher, weil man sich nicht mehr darauf verständigen kann und kaum noch Gespräche stattfinden. Und das gilt eben nicht nur für die Sicherheitspolitik, das wird auch in der Klimaschutzpolitik beeinträchtigt. Beispielsweise die Forschung ist mit Russland eingestellt für die Arktis, um Klimafolgen zu erforschen, ist das sehr, sehr wichtig. Und hier findet jetzt diese Forschung nicht mehr statt und das hat Auswirkungen.
Lass uns nochmal en Detail auf die Ukraine und die möglichen Auswirkungen blicken. Welche Rolle spielen zum Beispiel Rauchpartikel, die durch andauernde Gefechte, durch Raketenbeschuss etc. entstehen?
Genau beziffern kann ich das nicht, wie auch bei allen anderen Dingen. Die tragen natürlich dazu bei, dass vor allen Dingen die Gesundheit der Menschen auch gefährdet wird oder bedroht wird. Zusätzliche Gesundheitsrisiken entstehen, weil das eine zusätzliche Luftbelastung hervorruft. Und mittelfristig trägt das natürlich auch dazu bei, die Atmosphäre insgesamt zu belasten und damit Klimawandelprozesse zu beschleunigen. Aber quantitativ kann man das nicht. Insgesamt, denke ich, müssen wir noch viel mehr Aufmerksamkeit auf die gesundheitlichen Folgen auch von Klimawandel und von CO2-Emissionen setzen. Und das werden wir in der Ukraine jetzt nicht nur kurzfristig merken, sondern auch mittelfristig merken.
Welche Rolle hat Klimapolitik vor dem Krieg in der Ukraine gespielt?
Die Klimaziele der Ukraine waren wenig ambitioniert. Das gilt eigentlich für alle postsowjetischen Staaten, die sich an den Standards oder am Richtwert von 1990 orientiert hatten. Und da dann nach der Auflösung der Sowjetunion eine sehr tiefe Wirtschaftskrise eingetreten ist, sind die Ziele, den Standard von 1990 nicht zu überschreiten, eben nicht ambitioniert. Die Ukraine hat einen sehr hohen Anteil an Schwerindustrie, Kohlebergwerke, Metallindustrie. Sie hat kaum erneuerbare Energien entwickelt bisher, weil sie eben vor allen Dingen auf Atomkraftwerk, auf Öl, Gas und Kohle setzt und damit eben eine sehr, sehr energieintensive und damit auch CO2-intensive Wirtschaftsstruktur hat. Sie hat allerdings im Zuge auch des Annäherungsprozesses an die Europäische Union den europäischen Green Deal unterstützt und sich auch letztes Jahr mit Präsident Zelensky in Glasgow verpflichtet, bis 2060 klimaneutral zu werden. Aber bis 2035 sollten lediglich 25% erneuerbare Energiengewinnung erfolgen. Also 25% des Energiebedarfs durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Und das ist nicht sehr ambitioniert. Durch den Krieg wird das jetzt nochmal deutlich zurückgeworfen. Da werden die Ziele nochmal deutlich weniger ambitioniert werden. Allerdings bietet der Wiederaufbau später auch eine gewisse Chance, dass man die Wirtschaft als Vorbildwirtschaft quasi aufbaut für Green Economy.
Lassen Sie uns generell mal über die Wechselwirkungen sprechen zwischen Klimawandel und Kriegen. Welche bestehen da?
Diese sind vielfältig. Zum einen, wir können das beispielsweise in Syrien auch beobachten, wo Trockenheit, Wassermangel, Ernteausfälle Konflikttreiber gewesen sind und mit zu den Protesten beigetragen haben. Und gleichzeitig jetzt der Krieg den Wassermangel auch verstärkt. Das heißt, hier sind Kriege eben und Klimafaktoren eben einerseits Ursachen, andererseits werden sie durch den Krieg selber verstärkt. Wichtig ist, dass Klimawandel oder die Klimaprobleme und die Umweltprobleme in der Regel nicht automatisch zu Konflikten führen, sondern sie verstärken eben Konfliktsituationen, wenn bereits ethnische, religiöse oder politische Spannungen vorliegen und wenn politische Institutionen nicht in der Lage sind, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Das heißt, in demokratischen Systemen ist es in der Regel weniger wahrscheinlich, dass es hier zu bewaffneten Konflikten kommt, weil es Dialogprozesse, Austragungsprozesse gibt und Maßnahmen getroffen werden, reagiert wird auf Bedarfe. In autoritär regierten Staaten kann das anders sein, beziehungsweise eben dort, wo keine konstruktiven Konfliktlösungsmechanismen bestehen.
Sie haben Syrien genannt. Ich habe vor allem so Staaten in Afrika vor Augen gehabt, wo es ja heute schon Kriege um Wasser, um Nahrung, um fruchtbare Gebiete gibt. Würden Sie sagen, dass die auch schon klimawandelbedingt sind?
Sie sind auf alle Fälle damit mitbedingt. Man kann, wie gesagt, es ist nie ein einzelner Faktor, der dazu führt, sondern es ist eine Vielfalt von Faktoren. Und das ist, denke ich, auch, was wir in der Politik und auch in der gesellschaftlichen Debatte stärker uns aneignen müssen. Wir können uns nicht nur auf ein Problem konzentrieren. Wir müssen die Wechselwirkung der verschiedenen Krisenfaktoren wahrnehmen und auch systematisch angehen, weil sie sich eben wechselseitig auch verstärken. Im Sinne, es gibt bereits Kriege um Wasser, sie sind aber dadurch ausgelöst auch oder werden zu Kriegen, weil es andere Probleme gibt, die auch nicht adressiert werden von der einheimischen Politik, aber auch durch die internationale Staatengemeinschaft.
Werden wir mit zusätzlichen und auch noch mehr Kriegen, die zumindest mitbedingt sind, Klimawandel mitbedingt sind, rechnen müssen?
Davon ist auszugehen, wenn sich politische Entscheidungsprozesse und internationale Kooperationsstrukturen nicht verändern. Und der Klimagipfel in Ägypten, der ja heute beginnt, der wird auch zeigen, ob die westliche Staatengemeinschaft, die industriell entwickelten Staaten bereit sind, die Staaten des globalen Südens hier mehr zu unterstützen, um zu mehr Gerechtigkeit hier zu sorgen, weil wir häufig ja die ärmeren Staaten unter den Folgen stärker zu leiden haben, obwohl sie deutlich weniger zum Klimawandel beigetragen haben, weil ihr CO2-Ausstoß und ihr ökologischer Fußabdruck insgesamt deutlich geringer ist. Und hier haben wir auch wieder einen direkten Bezug zum Ukraine-Krieg, beziehungsweise zu warum so viele Staaten des globalen Südens die russische Position unterstützen, beziehungsweise zumindest nicht gegen Russland in den Vereinten Nationen stimmen, sondern sich versuchen, neutral zu halten. Das hat auch damit zu tun, dass eben die Staaten im globalen Süden dem Westen in vielen Hinsichten kritisch gegenüberstehen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und indem wir beispielsweise in solchen Themen solidarischer sind, gibt es dann auch andere Positionen oder die Chancen für andere Positionen in diesem Krieg? Und das ist auch nochmal ein Beispiel wie für die Wechselwirkungen.
Auch weil diese Staaten jetzt russische Energie günstiger bekommen könnten, oder?
Das ist jetzt nicht unbedingt für die afrikanischen Staaten der Fall. Da sind die Energielieferungen weniger wichtig. Da sind eher die Lebensmittellieferungen wichtig. Beziehungsweise das sind einfach die Erfahrungen mit in der Kooperation mit dem Westen wichtig, die häufig eben als ungerecht empfunden werden in den globalen Lieferketten und deswegen dazu führen, dass Russland durchaus punkten kann, indem es sich als eine antikoloniale Macht darstellt.
Sagt die Politologin Astrid Sahm. Mit ihr sprach ich über die Wechselwirkung von Krieg und Klimawandel.